Herzlich willkommen bei Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Hier sprechen wir mit Menschen, die Landwirtschaft neu denken, innovativ, nachhaltig und zukunftsorientiert. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, Ulrike Retter, Gastgeberin des mehrfach ausgezeichneten Bio-Natur-Ressorts Retter in der Steiermark. Familie Retter hat bereits vor vielen Jahren auf Bio gesetzt und kombiniert konsequent regional, saisonal, nachhaltig. Der Betrieb zeigt, wie Landwirtschaft, Tourismus und Genuss Hand in Hand funktionieren können. Wir sprechen darüber, warum schon sehr früh auf Bio gesetzt wurde, welche Rolle die Landwirtschaft für die Hotellerie spielt, welche Chancen in der Zusammenarbeit von Bäuerinnen und Bauern und Gastronomie liegen und wohin sich unsere Lebensmittelzukunft entwickelt. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen, liebe Ulrike, bei mir im Podcast.
Grüß dich, Andreas. Servus.
Ulrike, ich würde dich zu Beginn bitten, dass du dich kurz mit einigen Sätzen ein bisschen vorstellst.
Ja, also ich habe hier vor 32 Jahren beim Retter eingeheiratet und komme selbst aus einer Landwirtschaft mit einem Kirchenwirtshaus. Meine Mutter war schon immer Vollwertköchin und wir haben schon immer geschlossene Lebensmittelkreisläufe auch in meinem Elternhaus gelebt. Und wie gesagt, haben wir jetzt 3 Kinder. Wie ich eingeheiratet habe beim Retter, hatten wir 40 Zimmer, 9 Mitarbeiter und jetzt haben wir 126 Zimmer und 140 Mitarbeiter. Und ich darf mich glücklich schätzen, den schönsten Beruf der Welt auszuüben und das ist Gastgeberin.
Das spürt man auch, wenn man bei euch zu Gast ist. Begonnen hat es eigentlich auch auf dem Betrieb Retter mit 2 Kühen und 2 Ochsen eigentlich, oder?
Ja, 1886 haben sich die Retters da niedergelassen und haben da mit einer kleinen Landwirtschaft begonnen. Und es kamen dann die 2 Weltkriege, was nicht einfach war. Und dann sind ja die Städter alle aufs Land gekommen, um hier Unterschlupf zu finden, ein bisschen Essen zu kriegen. Die Frauen sind hergekommen, um ein bisschen auf der Landwirtschaft mitzuarbeiten. Und so hat sich dann da irgendwie die Sommerfrische entwickelt. Und 1968 wurde dann aus diesem Grund, weil die Retters angezeigt worden sind, dass sie illegal Gäste beherbergen, das erste Wirtshaus eröffnet. Und wir haben der Retter-Opa gesagt, ja, wenn wir angezeigt werden, dann drehen wir es gleich um, dann machen wir gleich ein Wirtshaus draus.
War der Opa nicht auch Bürgermeister?
Ja, das war der Opa.
Okay.
Und der Vater meines Mannes hat dann frisch fröhlich mit seiner Frau weitergemacht. Dann haben sie schon die ersten 40 Zimmer gebaut, so Dusch-WC. Haben die Leute, die einen haben schon gesagt, wer braucht sowas, das braucht ja keiner. Heute sind wir glücklich, dass wir es haben. Und mein Mann hat dann, also die Retterfamilie hat es dann ein bisschen schwerer gehabt, weil mein Schwiegervater ist sehr früh verstorben mit 42. Und die Retter, meine Schwiegermutter hatte damals 4 Kinder, so 17, 16, 19, 21. Und mein Mann war eben der 21-Jährige und er hat dann einen Rohbau übernommen als Gasthof und einen Bus und hat dann versucht, das Beste daraus zu machen und hat dann quasi den Bus weitergeführt, das Busunternehmen weitergeführt und aber aus dem Gasthaus, das hat er dann als Seminarhotel weiterentwickelt, weil er hat sich überlegt, wie kann ich hier das ganze Jahr über Betrieb haben und da war das Seminarhotel für ihn der beste Ansatz und hat das Haus dann auf ein Seminarhotel umgestellt. Und der Bruder meines Mannes, der hat mit 19 schon einen sehr ganz tollen Schweinezuchtbetrieb übernommen und hat das weitergeführt, auch eine große Hürde, war aber sehr florierend, weil es war ein Eberzuchtbetrieb. Und hier ist dann aber ein Jahr später leider durch eine Staubexplosion ein Brand entstanden und dieser ganze Schweinezuchtbetrieb ist abgebrannt. Das war auch eine Katastrophe. Man hat die Schweine bergen können, aber es ist alles gut gegangen. Und mein Schwager kam damals von einer landwirtschaftlichen Schule und hatte dort gute Lehrer, unter anderem den Dr. Frühwirt, der jetzt auf der BOKU ist, soviel ich weiß. Und der hat damals schon erzählt von Streuobstbau und von Vielfalt und weg von Monokultur, weil der Retter war ja damals auch mit reinem Kukuruzäckern umgeben, also reinste Monokultur. Und das hat ihn sehr inspiriert und so hat mein Schwager dann entschlossen, dass er auf Bio umstellt Und das hat 5 Jahre gedauert, aber 93, als ich hier eingeheiratet habe, waren schon die jungen Obstbäume rund um den Retter und mein Schwager hat da schon seine Brennerei gehabt.
Und das war dann auch für dich mit ein Grund, warum ihr sozusagen das Hotel auch in Richtung Bio entwickelt.
Ja, das war dann die logische Konsequenz, weil ich bin da eingeheiratet und dann war da noch der künstliche Apfelsaft, dieses Sirup-Zeugs. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das gefällt mir gar nicht, weil wir leben ja in der Fülle, wir sind da im Naturpark, das ist der schönste Fleck der Welt. Und eigentlich müsste man das auch, weil wir ja auch mit der Natur leben, diese ganzen Produkte auch ins Haus bringen. Und so hat es dann begonnen mit diesem Grundstein Bio. Und es war dann soweit, also wir haben dann 3 Kinder gekriegt, da haben wir ein bisschen Arbeit gehabt, ein bisschen ausgebaut, aber rund um 2000 dann war es uns klar, unser Weg ist hin zu 100% Bio. Das ist jetzt auch schon bald 25 Jahre her.
Wie ist euch da gegangen in dieser Phase? Es war ja nicht einfach, jetzt in Richtung Bio zu gehen, voll in Richtung Bio zu gehen, auch mit den Produkten, dass man die in der Qualität bekommt und auch, das bedeutet ja auch im Kopf, was als Hotelleriebetrieb, oder?
Ja, das war der Weg der kleinen Schritte, kann man sagen. Wir haben mit den Säften, mit dem Obst angefangen und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir es. Wir haben gute regionale Betriebe. Dann haben wir angefangen mit Paradeiser, mit Erdäpfel, alles, was halt einmal leicht gegangen ist, dann Zwiebel und dann haben wir dann schon auch im Großhandel auch schon das Bio-Angebot langsam vorgefunden. Und dann wurde das dann immer mehr. Der Betrieb hat sich entwickelt, wir haben immer mehr Gäste gekriegt. Und dann war auch diese Idee, auch mit dem Fleisch auf Bio zu gehen. Und interessanterweise waren mein Mann und ich einmal in Deutschland und sind da zufällig bei Hermannsdorf vorbeigefahren. Mhm. Und da ist ja der Herr Schweißfurt tätig, der ursprünglich mal eine große Fleischindustrie hatte. Und der da ausgestiegen ist quasi und da haben wir uns diesen Hof angeschaut, aber das war reiner Zufall, dass wir dort gelandet sind und wie wir zu Hause waren, haben wir gehört, dass bei uns den Biohof Hackl gibt, der auch auf ein Weideschlachthaus setzt, wo die Tiere das nie merken, dass sie drankommen, wenn sie geschlachtet werden, die werden quasi zum Schlachthaus hingefüttert. Und dann habe ich gesagt, das hätte ich gern, da hätte ich jetzt gerne mal mit Schweinen beginnen, weil meine Eltern haben auch einen Gasthof gehabt mit 100 Schweinen und die Landwirtschaft halt dazu. Und wir haben jede Woche 1 bis 2 Sau abgestochen, mhm, könnte man sagen. Ja, ja. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, da fühle ich mich jetzt gleich wieder daheim, wenn ich das mit dem Norbert Hackl mache. Und bin zu ihm hin, habe gesagt, du Norbert, hilf mir, ich hätte gern dein gutes Labonka-Fleisch. Dann hat er gesagt, ja Uli, das kann ich dir schon geben, aber eben nur, wenn du ganze Tiere nimmst. Und das dann war uns klar, dass wir alles zu Gänze verarbeiten, so wie ich es eigentlich eher aus meiner Kindheit kannte.
Das heißt, du brauchst auch einen Koch, der das kann, oder?
Natürlich. Also ich habe das Glück, wir haben jetzt einen Küchenchef und einen Restaurantleiter, die sind schon 25 Jahre an unserer Seite, sind unfassbar liebenswerte Menschen und die gehen mit uns durch dick und dünn. Und mit denen haben wir das alles Schritt für Schritt, ob im Küche oder Keller, umgesetzt. Und für mich war das dann gleich merkbar im Betrieb. Ich habe dann gesehen, unsere Gäste werden so entspannt, die sind so ruhig. Früher die, wir haben die Top-Manager im Haus und da war immer Hektik und auf einmal gemerkt, die sind entspannt, das ist ruhig. Und dann haben wir gesagt, vielleicht hängt das auch mit dem Essen zusammen, dass man da einfach, du bist, was du isst. Und auf jeden Fall, wir haben dann gemerkt, die Gäste sind entspannt und dann haben wir uns gedacht, jetzt wäre es aber schön, da einen Schritt weiter zu gehen, dass wir jetzt noch Rinder finden, die jetzt nicht Silage gefuttert sind, sondern nur Heu gefüttert, mhm, auch zur Gänze. Da haben wir den Willingshofer in der Gasen gefunden, dann haben wir einen Lammbauern gefunden und Hühner natürlich. Und irgendwann war dann ein Entenbauer bei uns, der Herr Salmanshofer, der hat gesagt, Frau Retter, ihr habt noch keine Enten. Und dann habe ich gesagt, naja, das weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann. Und er hat gesagt, oh ja, essen Sie die Keulen, weil die ganze Welt ist Brust. Damit können Sie es leisten. Mhm. Und so haben wir auch jetzt Entenkeulen bei uns im Angebot, Bio-Entenkeulen, und haben eigentlich jetzt wunderbares, edles Fleisch, das niemals Stress hatte für unsere Gäste. Und haben wir sehr hohe Qualität im Haus. Also auch, und das aber in zu 100% Bio.
Du hast vorher gesagt, durch dick und dünn sind deine Köche gegangen mit euch. Was meinst du damit?
Naja, das ist ja viel Arbeit. Wenn ich jetzt jede Woche eineinhalb Schwendel kriege, die ich aufarbeiten muss, und wenn ich dann ein halbes Rind kriege oder fünf Lämmer, das ist schon Arbeit. Da muss man auch dahinter stehen und man muss dann auch kreativ werden und sich überlegen, was mache ich aus was. Man muss dann auch vielleicht einmal eine Kritik von den Gästen annehmen, dass man sagen, es gibt nicht immer nur Filet. Mhm. Aber diese Filets wären ja bei uns in dieser hohen Qualität unbezahlbar, wenn wir das noch hätten. Und wir würden ja 10-mal so viel Tierleid brauchen. Das wollen wir ja nicht. Und es ist auch viel gescheiter, alles zu verarbeiten. Wir haben halt so Schmalzerl. Genau, wir haben Sulzerl. Es gibt die wunderbaren Fleischgerichte, aber es gibt auch oft ein Ragout. Und wenn man das mit den Gästen richtig kommuniziert, dann ist das überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, sie schätzen auch sogar die Vielfalt, weil es ja viel vielfältiger wird in der Küche. Weil man nicht immer nur Edelteile hat, sondern auch alles andere. Und man muss dann auch kreativ sein in der Verarbeitung. Wenn man sich jetzt finanziell anschaut, dann ist es so, dass ein normales Schweindl, ich weiß nicht, 1,50 Euro kostet das Kilo, wenn man es kaufen würde. Also ein ganzer, wir haben zwischen um die 10 Euro bezahlt, das ist sehr teuer. Mhm. Und haben es auch noch zur Gänze aufgearbeitet und haben auch noch viele Randprodukte dazu. Es war es mir aber von der innerlichen Haltung wert, weil ich gewusst habe, ich kriege da ganz eine andere Qualität ins Haus. Und es ist auch ein Zero-Waste-Produktion. Und wie gesagt, wir haben es gemerkt im Haus, dass es ein großer Unterschied ist. Dass die Leute das sehr wohl bewusst wahrnehmen. Man merkt es auch in der Verarbeitung. Alles, was langsam wächst, muss man auch langsamer verarbeiten. Also da haben wir am Anfang auch unser Lehrgeld gezahlt. Wir
langsamer verarbeiten heißt beim Kochprozess?
Beim Kochprozess, nicht stressen das Fleisch, weil wir haben zum Beispiel Bio-Freilandgänse, es ist ja bald Ganselzeit auch gehabt. Kann mich erinnern, und dann haben wir die gleich zubereitet wie andere, also relativ schnell gebraten. Ja, die waren fürchterlich zäh, bis wir draufgekommen sind. Alles, was langsam wächst, hat ja viel mehr Muskelmasse. Es hat auch weniger Fleisch, weniger Verlust beim Fleisch, aber natürlich ist das Fleisch viel fester und dadurch auch schmackhafter.
Bewegung,
aber
die Bewegung mit dem sozusagen
muss man umgehen können, ja. Und das haben wir auch einmal vielleicht von den Gästen einmal Schimpf gekriegt, dass die Qualität nicht so war in dem Moment. Aber wir haben dann relativ schnell gelernt, wie man das dann richtig verarbeitet. Also eher entspannt und ruhig und sich Zeit lassen beim Kochen, dann ist das was Exzellentes.
Bio heißt ja auch Kontrollen, oder? Wie geht es euch da?
Ja, Kontrollen haben wir genügend. Also wir haben ja 3 Betriebe, die wir kontrollieren lassen. Wir sind einerseits
3 Betriebe, kannst du uns das sagen?
Ja, wir sind einerseits hier im Hotel, in der Hotelküche und im Restaurant und überall biozertifiziert. Wir sind in der Landwirtschaft zertifiziert. Wir haben die Landwirtschaft vor 15 Jahren von unserem Schwager übernommen. Das heißt, jetzt bin ich Bayerin. Und auch das Biogut haben wir dann weiterentwickelt. Und
Bayerin, was macht ihr in der Landwirtschaft?
Also wir haben Äpfel, Quitten, Birne, Kräuter und wir haben eine Produktionsstätte, das ist das Biogut, auch das ist kontrolliert. Da backen wir täglich das gesamte Brot und Gebäck frisch für unsere Gäste. Das heißt, unsere Bäcker sind schon 4 Uhr in der Früh da. Also es gibt nichts, was wir zukaufen. Das Tolle ist, wir haben außer die Mehle, die kommen von einer Getreidemühle in Böllau, von der Mauerhofer Mühle. Und da machen wir um die 40 Gepäcksstücke verschiedene in der Früh frisch für die Gäste, aber auch ca. 20 Brotsorten, auch glutenfreies Brot, Dienstag immer. Und so haben wir eine richtige Vielfalt, aber alles eben aus dem Böllauer Tal und frisch für unsere Gäste produziert. Und noch dazu machen wir im Biogut Säfte, Marmeladen, Edelbrände destillieren wir auch. Und auch hier gibt es eben Kontrollen. Und so darf ich 9-mal im Jahr den Kontrolleur begrüßen, weil der macht ja nicht alles auf einmal, sondern jeden Betrieb. Also muss er dreimal kommen. Und das ist aber immer sehr spannend, weil die nehmen das sehr genau. Es werden auch Blattproben mitgenommen, es werden auch Speiseproben mitgenommen. Und ich finde das Schöne in Österreich, dass man ziemlich sicher sein kann, wo Bio draufsteht, ist Bio drin.
Du selbst hast ja auch Biokurse besucht, konnte ich selbst feststellen.
Ja, natürlich im Rahmen, als Bio-Wirtin muss ich es ja sowieso machen oder als Bio-Landwirtin. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen im Rückstand, ich müsste dringend einen weiteren absolvieren. Habe ich auf meiner Liste. Und habe selbst auch noch eine Edelbrands-Sommelier-Ausbildung gemacht, auch beim LFI, und noch dazu eine Weinsommelier-Ausbildung. Hätte noch Lust auf Kräuter-Ausbildung, aber das kommt, weil irgendwann darf ich ja auch ein bisschen leiser treten und dann geht's voll in die Weiterbildung wieder. Und ich finde es wunderbar, was da geboten wird, dass wir halt auch so ein schönes Bildungsangebot haben.
Stimmt.
Und wie gesagt, man kann nicht genug wissen.
Mhm. Regional, saisonal, nachhaltig, habe ich am Anfang in der Einleitung gesagt. Warum ist dir das so wichtig?
Ja, es ist so wichtig, weil das das Einzige ist, was eigentlich zählt, weil wir, wenn wir in der Region sind, natürlich die Wertschöpfung da behalten. Und saisonal, das liegt sowieso auf der Hand, dass wir jetzt das kochen, was es gibt. Und Bio ist für mich halt schon ganz wichtig, weil wir uns ja mit dem Bio-Natur-Ressort Retter auch ganz klar deklarieren, dass wir in der Landwirtschaft, im Biogut und im Bio-Natur-Ressort im Hotel auf 100% Bio setzen. Und ich will da auch nichts mehr anderes verkochen. Das hat auch mit dem Kontrollen etwas zu tun, weil das ja auch anstrengend ist, Ausnahmen immer wieder darzulegen und zu rechtfertigen. Und nachdem das so kompliziert war, habe ich gesagt, na, dann machen wir gleich 100%. Damit ist jedem klar, warum wir das tun. Also es ist auch sehr schön, weil wir das so praktizieren. Eine meiner Schlüsselerlebnisse waren auch, bevor wir umgestellt haben, Winzer zu besuchen. Und wir haben da immer unsere 20 Service-Mitarbeiter eingepackt und sind da 5, 6 Winzer besuchen gegangen. Und dann hat man halt auch den Unterschied gesehen zwischen Bio und konventionell. Auch schon alleine am Boden, wie sich der präsentiert hat. Und wenn ich dann Weine einkaufen hätte sollen, war mir klar, ich kaufe sicher nur mehr Bio-Wein, weil das ist unser Weg. Ja. Mhm. Und ich bin selbst leider sehr empfindlich oder Gott sei Dank sehr empfindlich. Also das war auch ein Grund, warum wir umgestellt haben, weil ich, wenn ich eine gespritzte Traube esse, sofort die Rechnung mit einem Blaserl im Mund bezahlen muss. Mhm. Und da war mir klar, das ist das, was ich jetzt nicht in meinem Körper brauche. Das tut mir nicht gut, weil der Körper so intensiv darauf reagiert. Und da war mir auch klar, also für uns kann es nur der 100% Bio-Weg sein.
Ist aber schon eine Herausforderung, oder sozusagen Produkte immer zur Hand zu haben und die Vielfalt, die ihr trotzdem bietet, ist zusätzliche Arbeit, oder?
Es ist Arbeit, aber es macht ganz viel Spaß, weil diese Produkte, wenn man Bio einkauft, wir haben eine ganz enge Beziehung zu unseren Landwirten und zu unseren anderen Lieferanten und da steckt eine gewisse Haltung dahinter. Und Bio ist einer aus Überzeugung. Und es gibt unterschiedliche Ansätze, warum die Leute Bio sind. Also die einen machen es Bio vielleicht, weil sie weniger Spritzmittel kaufen müssen, weil es vielleicht sparsamer ist. Ich habe schon Biobauern erlebt, da ist der Partner gestorben und die Frau konnte sich die Spritzmittel nicht leisten. Und nach 3 Jahren war ihr Feld oder ihr Weinbau viel schöner wie der vom Nachbarn, weil er sie regeneriert hat und plötzlich viel stabiler war, dass die gesagt hat, da bleibe ich jetzt bei Bio. Und andere stellen halt um, weil sie sagen, in der Familie gibt es viele Krankheiten und jetzt wollen wir weg von dem. Ja. Im Augenblick ist es ja so, dass Parkinson schon eine anerkannte Berufskrankheit der Obst- und Weinbauern in Deutschland und in Frankreich ist. Mhm. Also die Dinge liegen ja auch auf der Hand. Ja. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem Geldtascherl quasi zu stimmen, mit meinem Einkauf, meinen Stimmzettel abzugeben, dann gebe ich es doch dorthin, wo ich glaube, dass das Sinn macht für die Zukunft.
Ein wichtiges Thema, Bio wird ja auch öfter vorgeworfen, es ist etwas für die Reichen. Wie geht's dir damit?
Also das kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn man zum Beispiel jetzt in den Supermarkt geht und wir schauen uns die Milchprodukte an, dann ist da fast kaum mehr ein Unterschied zu konventionell vom Preis. Ich finde, Bio ist eben eine Frage der Haltung. Ich muss mit Bio-Lebensmitteln sicher sorgsamer umgehen. Wenn wir alle wüssten, was uns konventionelle Lebensmittel im Supermarkt kosten, nämlich meistens an Transport, an Spritzmitteln, weil sie ja die Böden eigentlich zerstören, die Luft zerstören, das Wasser zerstören, dann müssten diese konventionellen Lebensmittel ja viel, viel teurer sein wie Bio.
Du meinst die externen Kosten, ja, wenn man sie also hineinrechnen
die
würde?
Die Warenkosten gehören meiner Meinung nach einmal richtig präsentiert. Und wer Bio kauft, kauft sicher nicht teuer, weil er damit die Landschaft und Umwelt schützt. Von der Warte müsste man sehen. Außerdem bin ich davon überzeugt und ich finde es großartig. Wir haben eine tolle Wissenschaftlerin bei uns in der Steiermark. Das ist die Frau Dr. Gabriele Berg. Die bekommt auch heuer den Wissenschaftspreis der Republik Österreich verliehen. Sie erforscht das Mikrobiom auf der TU in Graz. Und die haben jetzt auf eine Studie gemacht, wie viel Mikroorganismenvielfalt die Leute noch im Darm haben. Und das ist erschreckend. Man sieht die Urvölker, die keine synthetischen Spritzmittel verwenden, weil sie nie das Geld dazu hatten oder weil sie gar nicht dazugekommen sind. Die haben noch richtig Vielfalt im Darm und können Viren gut abwehren, sind viel robuster, können auch noch viel besser Hormone bilden, weil wir brauchen die Vielfalt im Darm bei diesen Mikroorganismen, dass wir Hormone bilden können, überhaupt Glückshormone, dass uns gut geht. Und da gibt's einen Vergleich mit unserer westlichen Welt und da sieht man, dass wir quasi in der Vielfalt im Darm leergefegt sind. Und das haben wir leider diesen synthetischen Spritzmitteln, Glyphosaten, Herbizide, Fungizide, Pestizide, alles was da gibt, zu verdanken. Und das ist ein kurzes Denken, weil man sagt, ich spritze jetzt eine Krankheit bei der Pflanze weg. In Wirklichkeit fallen diese Spritzmittel zum Boden. Die Pflanze holt, die minimieren alle Mikroorganismen und die Pflanze nimmt sich das dann in die Frucht und wir haben eigentlich im Apfel nichts mehr drinnen. Und hier in Graz wurde auch dieser Versuch oder wurde untersucht, wie viel ist in einem Bio-Apfel noch drinnen und wie viel in einem konventionellen an Vielfalt. Und wenn man das anschaut, dann ist ein Drittel der Vielfalt in einem konventionellen Apfel und zwei Drittel in einem Bio-Apfel. Also das sieht man das jetzt schon schwarz auf weiß. Und wir im Hotel, wir beherbergen ja viele Gäste, viele unterschiedliche Menschen. Wir haben Gäste, die kommen aus Überzeugung zu uns, weil sie Bio sind. Viele Schwangere, die einfach denen das wichtig sind, die ist, dass sie sich gesund ernähren. Wir haben Menschen, die aber auch krank sind, sie sagen, jetzt will ich mich noch schnell mal mit Bio boostern. Oder viele Leute mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Und man weiß ja auch, dass diese ganzen Zivilisationskrankheiten und auch die ganzen Unverträglichkeiten eigentlich alle aus dem Darm kommen. Und ja, es gibt jetzt schon viele Autoimmunerkrankungen, die auch so hoch poppen. Und das ist wirklich ein Ergebnis der Armut im Darm.
Ist das nicht auch nicht nur in der Landwirtschaft ein Thema, sondern auch dann in der Verarbeitung der Lebensmittel? Wie koche ich hochverarbeitete Produkte? Nehmen ja ständig zu, Fastfood nimmt zu. Mhm. Man kocht viel weniger, leider.
Mhm. Ja, da ist sicher viel, das muss man sicher gut hinterfragen. Also Kinder kriegen ja heute schon so Quetsches statt an frisch geriebenen Apfel. Und diese Quetsches sind ja auch ultra hoch erhitzt. Und da fragt man sich, was kriegt der Säugling noch da jetzt? Das bringt ihm eigentlich gar nichts. Gescheiter war, man würde noch eine alte Apfelsorte reiben, die braun wird. Mhm. Weil braun heißt auch, dass sie noch Polyphenole drinnen hat. Und die schützen uns ja auch wieder. Die sind ja in diesen neuen Apfelzüchtungen leider schon weg. Und was auch bedenklich ist, ich habe selber 20 Lehrlinge im Betrieb und ich sehe das, wenn die zu uns kommen, dann haben die oft Akne, nicht so schöne Haut. Und wenn sie dann längere Zeit unser Essen essen, werden die eigentlich von der Haut auch immer schöner, weil Darm ist auch Haut. Und ich merke auch, dass manche halt dann sehr viel Hochverarbeitetes gegessen haben, so Junkfoods, schnelle Burgers und was weiß ich. Und da merkt man auch, dass die Leute jetzt nicht mehr in so eine gute Stimmung kommen, weil sie natürlich aufgrund des Fehlens der Mikroorganismen gar keine Glückshormone im Darm mehr aufbauen können. Und das ist auch ein Grund, warum man eigentlich seine Ernährung so vielfältig wie möglich anlegen sollte, also 30 Gemüse pro Woche und Obst und wirklich diese auf die alten Sorten setzen sollte und einfach Bio essen sollte, weil da ist einfach nur alles drinnen.
Wo siehst du die Lebensmittelproduktion in 10, 20 Jahren?
Ja, also ich war jetzt selber auf einigen Kongressen und da ist es auch um KI gegangen und um Zukunft. Und hat man schon gesagt, nein, wir können die Welt nicht ernähren und wir müssen noch effizienter in der Landwirtschaft arbeiten. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir einfach mit den Lebensmitteln viel sorgsamer umgehen sollten. Wir sollten alles verwerten, auch Randprodukte der hochwertigen Lebensmittel besser ausnützen. Und wenn man bedenkt, dass 70% des Getreideanbaus jetzt in Österreich zum Beispiel für Fleisch, für Tiernahrung verwendet wird, glaube ich, könnte man ohne weiteres ab und zu mal weniger Fleisch essen. Dann hätten wir wieder hochwertige Getreide für den Rest der Bevölkerung zur Verfügung. Und ich glaube schon, dass es dorthin gehen wird, dass die Leute weniger Fleisch essen werden. Sie suchen sich Ersatzprodukte.
Eiweiß. Die dürfen aber dann nicht hochverarbeitet sein.
Die sollten nicht hochverarbeitet sein, ne? Also ich sehe es bei meinen Lehrlingen, ich habe ein paar, die tun so Fitness trainieren. Mhm. Und die trinken ihre Milch, ihre Shakes. Ja. Mhm. Und der eine ist mir jetzt weggekippt, der war immer, ist immer bleicher geworden, weil da halt, glaube ich, auch nichts drinnen ist. Das ist auch einfach nur Eiweiß, Protein, aber da fehlt auch ein bisschen die Vielfalt.
Es fehlt das Leben.
Ja, da fehlt das Leben. Und das ist, also wie gesagt, diese Vitaminzufuhr und diese Functional Food ist nicht alles, weil wir brauchen es, wir brauchen einfach was, was kreucht und fleucht. Wir brauchen die Vielfalt. Und die Vielfalt verliert man leider nicht nur bei den Arten, bei den Schmetterlingen, sondern auch bei den kleinsten Lebewesen, eben bei den Mikroorganismen. Und das macht mich so glücklich bei Bio, weil wenn wir zum Beispiel jetzt durch unsere Obstgärten gehen, die sind jetzt 35 Jahre alt, und die sind noch voll im Takt und in voller Ernte. Also wir können wirklich im vollen Ertrag noch ernten und den Böden geht's gut. Also wenn da über große Wasser ist, der Boden nimmt es auf, er ist voller Regenwürmer, es kreucht und fleucht da drinnen. Und das, was da drauf wächst, das dankt dir natürlich dann auch. Und ein Produkt habe ich sowieso im Böllertal, auf die steht total, das ist die Böllau Hirschbirne. Das ist ein Streuobstbaum, der wird 200 Jahre alt. Der Wurzel gleich tief, wie er hoch ist. Und ich sage immer, der ist voller Mineralien und auch voller Mikroorganismen. Das ist zum Beispiel mein Lebenselixier. Also den trinke ich. Ich trinke am Tag sicher 1,5 Liter Hirschbirnsaft, weil ich das schon brauche, dass mir überhaupt gut geht. Und von der Ernährung her glaube ich, dass wir einfach viel sorgsamer umgehen müssen, aber auch das Bewusstsein mehr schärfen müssen bei den Leuten.
Ist geht der Trend dorthin oder weil du dir es wünschst? Wie entwickelt sich die Gesellschaft in der Ernährung aus deiner Sicht?
Naja, wir merken schon irgendwie, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Es wird im Billigsektor immer billiger. Die Nahrungsmittel kosten nichts mehr. Wir haben ja vor 50 Jahren noch 40% vom Einkommen für unsere Lebensmittel ausgegeben. Heute sind es kaum 7%.
Du hast Nahrungsmittel gesagt, ja. Und jetzt reden wir dann über Lebensmittel, oder?
Ja. Und aber es trennt sich die Spreu vom Weizen. Es die Leute, die sich damit beschäftigen, denen ist Essen wieder mehr wert. Die kaufen jetzt wieder bewusst Lebensmittel. Mhm. Und denen ist es auch wert und das darf ja bis zu 40% vom Einkommen kosten. Das hat sie auch früher getan. Nur jetzt geben wir es halt für Handy und andere Sachen aus. Und wir ziehen 10-mal um und kaufen uns immer neue Möbel. Die Dinge sind nicht mehr so nachhaltig, wie sie früher waren. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen umdenken müssen.
Wenn du jetzt junge Bäuerinnen und Bauern triffst, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Was hast du in deinem Leben gelernt, wenn du Richtung Bio denkst oder auch deine Erfahrungen in der Umstellung? Was kannst du den Jungen mit auf den Weg geben?
Also den Jungen möchte ich ganz viel Mut mitgeben und auch den Willen, dass sie Österreich enkeltauglich gestalten. Ich bin in dieser Gruppierung drinnen, die hat sich zusammengesetzt aus lauter Biobauern und anderen Produzenten. Und wir arbeiten ganz intensiv daran, dass Bio in der Landwirtschaft mehr Einzug oder so bleibt, wie es ist, oder noch mehr Einzug hält.
Was ist das für eine Gruppe?
Da sind zum Beispiel die Urbiobauern drinnen, wie zum Beispiel Achleitner Biohof, Sonnentor, Mauracher Biomühle, Wir die Retters. Und wir sind doch schon lange Biobauern. Und uns ist es ein großes Anliegen, dass Bio in der öffentlichen Verpflegung mehr Einzug hält. Wir hätten eine Vorgabe in Österreich von 30% in der öffentlichen Verpflegung. Es werden 2 Millionen Essen täglich verkocht. Und Wien hat es interessanterweise, Burgenland auch, schafft 30% Bio. In der Steiermark haben wir gerade einmal 5% Bioanteil. Sehr traurig, finde ich, in Kärnten 3. Das heißt, dass Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser jetzt kein Bio bekommen, die Kinder, die es wirklich brauchen würden, damit sie eine gute Basis haben in ihrem Darm und fürs Leben. Und daran arbeitet man ganz intensiv, gemeinsam mit Wissenschaftlern. Da ist die Frau Professor Zagler drinnen. Es ist drinnen der Herr Professor Zaller, der das Buch geschrieben hat, Unser täglich Gift. Die Frau Professor Kromp-Kolb, die sagt, für Pessimismus ist zu spät. Dann der Professor Grasberger, der auch über das Netz des Lebens, über das Mikrobiom schreibt. Dann der Christian, hilf mir schnell, von der BOKU.
Christian Vogel.
Dann der Christian Vogel ist mit dabei von der BOKU. Und hier wird intensiv daran gearbeitet, es wissenschaftlich aufzubereiten, dass es wirklich dringend notwendig ist, dass Kostenwahrheit kommt. Hier wird aufgezeigt, was kosten uns konventionelle Lebensmittel in Wirklichkeit an Luft, Wasser, Bodenverschmutzung. Was bedeutet das für die Gesundheit? Wir merken zum Beispiel, dass, ich merke das bei mir im Betrieb, wir haben kaum Krankenstände. Ich habe sehr fitte Mitarbeiter, weil wir 100% Bio auch für unsere Mitarbeiter haben. Und was heißt das für das Gesundheitssystem? Wenn die Leute immer mehr in Depressionen verfallen, weil sie gerade die Vielfalt nicht mehr im Darm haben und deshalb auch keine Hormone mehr erzeugen können oder weil sie so viel Zivilisationskrankheiten kriegen, Allergien kriegen, Autoimmunerkrankungen, die eigentlich alle aus diesem Verlust kommen. Und wir versuchen auch darzulegen, eine gewisse Kostenwahrheit darzustellen, dass auch in der öffentlichen Meinung klar wird, dass Bio eigentlich die viel günstigere Variante und auch die gesündere ist. Und es sterben ja bei uns, ich glaube, so pro Tag hören bei uns so 10 Bauern auf. Davon sind mindestens 3 Biobauern. Und das wäre wunderbar, würde sich das verändern und könnten wir das bremsen. Und deshalb ist für 2030 bereits ein Bioanteil für 55% in Österreich angesetzt.
Aus deiner Sicht?
Ja, das wünschen wir uns und da werden wir auch darauf hinarbeiten, ganz massiv, weil nur Bio schont die Natur. Und Biodemeter natürlich auch, also alle, die halt so in die Richtung arbeiten. Und es ist wirklich das Ziel, dass es hier zu einem Umdenken kommt, zu einem gewissen Bewusstsein. Und es wird jetzt schon berechnet, was es uns kostet im Gesundheitssegment, an Krankenhausaufenthalten, aber auch an Reparaturkosten, weil was kostet es uns, den Boden zu reinigen, die Luft zu reinigen, das Wasser zu reinigen? Wenn wir für uns in Österreich stehen jetzt bald an, ich glaube 6 Milliarden Euro Strafzahlungen, weil wir die Klimaziele nicht erreichen. Würden wir zum Beispiel 1 Milliarde Euro in Österreich nehmen und sagen, wir geben das den Biodemeter-Bauern, dass sie sich bei den Kontrollen leichter tun, dass sie mehr Motivation haben, dabei zu bleiben. Und wir geben es auch den öffentlichen Verpflegern dazu, dass sie sagen, das leisten wir uns, das gönnen wir uns, das ist es uns wert. Dann hätten wir ein Klimaziel schon erreicht und brauchten weniger Strafzahlungen machen. Also dahin könnte es gehen. Aber jetzt komme ich noch einmal zu den Bauern zurück. Ich möchte Ihnen Mut machen, den Weg zu Bio zu gehen. Die Nachfrage wird steigen. Wir werden es brauchen, um hier zu überleben, um gesund zu bleiben. Und ein Bauer ist heute das Wichtigste, was wir haben im Land. Weil wir hätten die Bauern nicht, können wir uns nicht selbst über Wasser halten. Und die Krisen beweisen es uns ja. Also ich kann mich gut erinnern an Corona, als plötzlich kein Harnstoff mehr nach Österreich kam und keine Spritzmittel. Und was ist da passiert? Plötzlich war die Erdäpfel, die konventionelle, um 30 Cent teurer wie die Bio-Erdäpfel. Und warum? Weil die konventionelle ein Junkie ist, weil die ohne Spritzmittel und ohne Dünger gar nicht leben kann oder gar nicht wachsen kann. Und da merkt man dann, hallo, Bio könnte eigentlich die Lösung für so vieles sein.
Natürlich gibt es schon auch in Bio Herausforderungen oder Erkrankungen. Es ist nicht immer alles so einfach. Bio muss natürlich ganzheitlich herangehen an die Themen. Man muss auch Lehrgeld zahlen. Und
da braucht es dann Partnerschaften. Da braucht man dann Partner, die zusammenhalten. Wir haben zum Beispiel am 30. April immer unser Slow Food Biofest Steirisch Aufrettern. Da laden wir alle unsere Bauern, die uns beliefern, ein und präsentieren sie unseren Gästen. Da kommen ca. 500 Gäste. Einheimische auch sehr viele immer. Wir haben 5 Musikgruppen, 5, 6 Bio-Winzer und die ganzen Bio-Produzenten. Wir zahlen ihnen die Ware, sie brauchen uns nichts schenken. Und mir geht's einfach darum, dass meine Gäste oder unsere Gäste den direkten Kontakt zum Bauern kriegen. Weil ich glaube, die größte Wertschöpfung, die ein Bauer haben kann, ist immer in der direkten Vermarktung. Dass er auch direkt vermarktet. Und damit ist er nicht an den Handel gebunden, wird auch nicht gedrückt. Wir lieben es ja auch, direkt bei den Bauern einzukaufen. Wir hätten zum Beispiel bei uns noch sehr viel Bedarf an kleinerem Gemüse, auch jetzt an Wintergemüse, alles, was jetzt möglich wäre, Wintersalaten.
Das wäre so ein bisschen ein Tipp, also in welche Richtung könnte es gehen, wo braucht die Gastronomie dringend noch was von den Biobäuerinnen und Biobauern, oder?
Ja, unbedingt. Also wenn da auf uns Bauern zukommen würden, wären wir heilfroh. Unser Küchenchef würde so gern so kleine Paprika und so einlegen, das ist alles jetzt groß, was es am Markt gibt. Oder Tomatenvielfalt wäre wunderbar, auch für die Gäste. Und da hätten wir, nehmen wir immer gerne alles. Also wenn jetzt so ein Biobauer plötzlich da steht mit davor und wir wissen das, wenn er sie ankündigt, dann werde ich immer die Ware dieses Biobauerns direkt bevorziehen und nicht jetzt das Gleiche jetzt bei der Biogas zum Beispiel bestellen bei unserem Großhändler.
Was ist für die Qualität, wenn jemand dir was liefert? Auf was kommt es dir an?
Mir kommt es darauf an, dass das frisch ist, dass ich auch einen Bezug zu dem Menschen habe. Also wir selbst nehmen ja auch zum Beispiel unsere Äpfel aus dem Garten, die sind komplett ungespritzt, die schauen auch nicht schön aus. Die lege ich den Gästen hin und schreibe, ich bin aus Retters Garten, ich bin nicht schön, aber ich bin halt aus dem Rettergarten und ich bin 100% Bio. Wenn man das kommuniziert, ist vieles möglich. Ja? Dann muss das nicht die makellose Frucht sein oder das makellose Gemüse. Und wenn man dem Menschen in die Augen schaut und man spürt das, dann trägt man ja auch diese Familie mit, diese Geschichten mit zu den Gästen. Und ich merke, dass unsere Gäste schon sehr gern auch diese Geschichten erleben, auch hören. Und zum Beispiel beim Steirisch Aufrettern, da haben wir auch junge Leute, die produzieren Soja zum Beispiel bei uns. Also haben wunderschöne Tofu-Sorten oder vegane Aufstriche. Und dann haben wir die Käsevielfalt. Da geht es uns richtig gut, ja. Oder unseren Buttenbauern. Und wir laden sie alle ein, die präsentieren ihre Spezialitäten und der Kunde darf fragen. Und wir sind ja in die Steiermark, die Oststeiermark heißt jetzt auch, geht mit dem Slogan raus, kostbare Steiermark. Und es gibt ja nichts Schöneres, als Gästen die Gegend kulinarisch zu entdecken zu lassen, zu schmecken. Weil wenn wir wo in die Toskana fahren, dann trauen wir heute auch noch vom guten Wein, vom Barolo, vom Chianti, alles, was wir dort getrunken haben und das wunderbare Essen. Du nimmst ja immer diese Geschichte und dieses Lebensgefühl mit. Und wir haben wunderbare Produzenten und ich finde, es ist so schön, wenn die Bauern ihre Tore öffnen und halt auch ein bisschen reinschauen lassen, weil dann kriegen sie auch das Verständnis von den Gästen. Und es gibt ja wunderbare Kooperationen. Also ich träume immer von einem App, das wünsche ich mir, okay, wo die Bauern einschrauben, ich habe jetzt gerade das und das und das und ich als Wirtin sehe das und sehe, aha, der hat jetzt viel Tomaten oder Paradies, geht zum Küchenchef, sagt, du schau, der hat jetzt ganz viel, machen wir nicht schnell irgendwas, tun wir was einrechsen oder machen wir irgendeine Aktion oder im Biogut verwenden wir ja auch das bei uns für unsere Baguettes und dann könnte man ja viel dynamischer arbeiten. Wir würden ja auch wieder mehr Vielfalt bekommen. Oder sie kommen mit alten Gemüsesorten oder speziellen Früchten, die sonst nicht so gang und gäbe sind. Und dann ließe sich ja auch die Vielfalt für einen Gast besser präsentieren. Und man hat schon wieder mal eine Geschichte und einen Zugang zu einem wertvollen Menschen. Ja, und für uns ist dieses Miteinander mit den Biobauern ganz, wir leben das jetzt seit 25 Jahren. Und wie gesagt, 30. April, steirisch aufrettern, das 12. Mal heuer. Also das ist immer ein großes Event. Da gibt's auch eine neue Kooperation, die heißt Gaumen Hoch. Betriebe, die immer mehr Bio und Bio werden. Vermarkten ist es so eine Vermarktungsplattform. Da können auch Bauern dazugehen, aber es sind auch viele Gastronomen drinnen. Und die tun auch alles miteinander jetzt vernetzen, dass man direkt zum Lieferanten kommt.
Zusammenarbeit ist dir als Betriebsführerin, als Betriebsleiterin sehr wichtig. Ist das nicht auch für Bäuerinnen und Bauern ein entscheidender Faktor?
Ja, das ist sehr ganz wichtig. Ich habe euch selbst jetzt auf einem großen Kongress, das hieß Closed Circle, wo die Industrie zusammengekommen ist, und da ist es darum gegangen, dass jeder seinen Abfall selbst wieder verarbeitet. Und man ist dann draufgekommen, dass man alleine nichts bewirkt. Alleine haben sie alle ein Defizit gemacht. Und sie sind dann draufgekommen, wie sie sich dann zusammengeschlossen haben und gesagt, was kann ich für dich tun, was kannst du für mich tun? Da ist dann plötzlich Sinnhaftigkeit gekommen und plötzlich ist es wirtschaftlich geworden. Also Kooperationen ist glaube ich, in Kooperationen zu denken, das ist die Zukunft. Und das sehe ich ja auch bei uns mit unseren Landwirten, wenn ich ins Gespräch mit ihnen komme, dann entstehen ganz neue Gedanken, entstehen neue Lösungen und auch neue Produkte. Und in Kooperationen denken, das wird die Zukunft sein und einer alleine schafft gar nichts mehr.
Du sprühst vor Energie. Wo nimmst du die her? Was gibt dir Kraft?
Meine Kraft schöpfe ich aus diesem wunderbaren Umfeld. Also wir sind im Naturpark. Wir haben die Marienwolfertskirche am Berg. Die steht auf einem echten Kraftfeld. Und da kann man gut Kraft schöpfen. Und natürlich auch aus diesen glänzenden Augen, aus dem Strahlen der Rettergäste, die sehr dankbar sind, weil sie bei uns eben 100% Bio finden. Und aus unseren Mitarbeitern, die quasi auch meine Freunde sind, weil es gibt ja nichts Schöneres, als gemeinsam an einer Sache zu arbeiten und sich da immer wieder tiefer hinein zu denken und neue Dinge zu entwickeln. Also wir haben einen sehr kreativen Beruf. Und meine Kraft ist auch meine Familie, unsere Kinder und auch mein Mann. Ja, und natürlich ein gutes Essen und ein gutes Trinken. Und wenn es im Bauchel passt, dann zwickt ja eh nichts, dann ist man da schon mal in der Mitte.
Gut, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für den Podcast, für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Und wir freuen uns auf 55% Bio-Anteil im Jahr
2030.
Ja.
Ja, also wir werden darauf hinarbeiten. Ich werde es weiterhin kommunizieren. Und ich möchte unsere Bauern alle ermutigen, darauf hinzuarbeiten. Denn das Mindeste, was wir in der öffentlichen Verpflegung, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser geben können, ist heil zu bleiben, gesund zu sein. Und ja, wir wollen enkeltauglich sein. Und das ist einfach wichtig.
Dankeschön.
Bitte.